Liebe Frau Dr. Rodenbücher, ich habe die Ehre, mit Ihnen ein kleines Interview zu machen. Und meine erste Frage, die mir eingefallen ist, was verstehen Sie unter New Work? Da wird wahnsinnig viel drunter gehandelt. Was verstehen Sie darunter?
Ja, hallo Herr Konrad, guten Tag in die Runde. Was verstehen wir bei AXA unter New Work? Bei uns heißt es tatsächlich NWOW, New Way of Working. Und wir haben das Ganze begonnen 2017, indem wir angefangen haben, unsere Räumlichkeiten, ich will es mal so ausdrücken, zu revolutionieren, für einen Versicherer sicher zu revolutionieren. Wir haben also das Thema New Work quasi in zwei Säulen aufgeteilt und haben gesagt, wenn Menschen kreativ und gut arbeiten sollen, sich wohlfühlen sollen und trotzdem auch die Chance haben, sich zwischendurch mal zu erholen oder auch mal ein Schwätzchen zu halten, dann müssen wir ihnen vor allen Dingen räumlich die Möglichkeiten dazu geben. Wir haben unternehmensseitig 14 Standorte im Bundesgebiet verteilt und wir haben 2017 angefangen, den Standort Hamburg umzubauen. Und wenn Sie die räumlichen Gegebenheiten haben, dann müssen Sie natürlich die Mitarbeitenden mitnehmen und irgendwann müssen Sie das Ganze auch digital abbilden. Aber New Work oder New Way of Working hat bei uns im ersten Schritt damit begonnen, dass wir Arbeitswelten geschaffen haben und weggegangen sind von Einzelbüros und ich sag mal Doppelbüros und abgeschlossenen Räumlichkeiten, wo jeder morgens an seinen Schreibtisch geht, den er schon über Jahrzehnte in dem Büro hinter dieser Tür hat. So hat das bei uns bei AXA begonnen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man sowas initiieren kann aufgrund von unterschiedlichen Motivlagen. Wer bei Ihnen ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, damit anzufangen?
Ja, es war tatsächlich der Ursprungsgedanke, wahrscheinlich heißt das bei dem einen oder anderen Facility Management, bei uns heißt das W&I, also Workplace and Infrastructure Management. Die Kollegen haben sich Gedanken gemacht, wie kann man Arbeitswelten attraktiv gestalten, haben sich Ideen geholt, teilweise auch in den USA, und haben dann ein Konzept aufgesetzt. Und da ist das Wichtige, dass sie auch direkt betriebsrätliche Gremien und andere Stakeholder mitnehmen im Unternehmen, dass sie dann sagen, so, wir haben hier etwas, wo wir neue, innovative Gedanken zur Raumgestaltung haben und schaut euch das doch bitte mal an und überlegt mal mit, ob das was für uns wäre.
Das heißt, die Leute, die die Räume verwaltet haben, sind ja letztendlich darauf gekommen, sowas zu gestalten. Jetzt hört sich das erstmal von meinen Ohren sehr fast wie eine Märchenwelt an, wenn man sagt, neue New Work und neue Arbeitsformen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es vielleicht nicht bei allen wie eine Märchenwelt ankam.
Absolut nicht.
Wie waren denn wie waren die initialen Reaktionen der Belegschaft?
Ja, sie brechen natürlich komplett alte Strukturen auf, ne? Also wer ein Versicherungsunternehmen mal von innen gesehen hat, da ist das der Anzug, die Krawatte, die Hierarchie und das feste Büro mit dem jeweils größten definierten Schreibtisch und dem größten definierten Stuhl ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie räumliche Veränderungen angehen wollen, müssen Sie auch in den Köpfen Veränderungen herbeischaffen oder Möglichkeiten dafür schaffen. Das heißt, Sie brauchen natürlich nicht nur die Leute, die die Arbeitswelten umbauen, sondern Sie brauchen auch das Change Management, wie das so schön neudeutsch heißt, in den Köpfen. Wir haben also diesen NWOW-Prozess auch mit einem Change-Team begleitet. Und der Vorteil, in Anführungsstrichen, wenn Sie 14 Standorte sukzessive umbauen, und wir haben jetzt gerade in Hohlweide das letzte Haus fertiggestellt, also NWOW, die Räumlichkeiten sind jetzt bei AXA tatsächlich auch an jedem Standort umgebaut. Damit sind wir also durch. Dann haben Sie natürlich an jedem Stand auch Erfahrungswerte gesammelt. Also es beginnt dass sie Schwerbehindertenvertretungen einbinden müssen, weil sie eben keinen festen Arbeitsplatz mehr haben. Hinzu, sie müssen Schulungen anbieten für das neue Mobiliar, Tische, Stühle. Und sie müssen auch den Gedanken des, ich habe jetzt nur noch eine Schublade, in Anführungsstrichen, also einen Spind, wo meine Sachen abends wieder reinkommen, das müssen sie natürlich auch gedanklich mittransportieren. Da verlieren sie unterwegs auch Menschen, ganz klar. Sie verlieren Mitarbeitende, einfach weil die sich nicht auf dieses neue Konzept einlassen können. Sie gewinnen aber natürlich auch ganz viel freie Gedanken. Also ich gebe ein Beispiel, wir haben in einer Homebase, so heißt der Büroflügel bei uns, haben wir Räume für die Erholung. Ja, also sie können sich dahinter zurückziehen und ob sie da jetzt 10 Minuten Powernapping machen oder einfach nur mal die Gedanken kreisen lassen, ist dem Unternehmen jetzt erstmal egal. Sie haben aber auch genauso gut ein paar Türen weiter den Kicker stehen. Und wenn es arbeitssicherheitstechnisch möglich ist, auch eine Dartwand. Und dann haben sie natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass die Leute sich mal für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde bei ihrem Joe Fix eben auch in einem kleinen Kicker-Turnier anders gedanklich orientieren können. Also wir haben nicht das Bällebad bei uns wie bei IKEA, aber wir haben natürlich auch die Räumlichkeiten so, dass wir sowohl anregen als auch eben, ja, unsere Azubis würden wahrscheinlich sagen, das Chillen ermöglichen.
Können Sie das etwas beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie ein Gebäude umbauen? Nehmen Sie die Zwischenwände raus, sind es sehr, sehr offene Strukturen mit vielen gleich aussehenden Arbeitsplätzen? Also können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
Ja, also es ist natürlich vom Standort abhängig. Das heißt, da ist ein Architektenteam, die sich das anschauen, was können wir machen? Und wenn Sie jetzt unseren größten Standort in Hohlweide sehen, die Teams, die in den Häusern, also wir haben mehrere Häuser, die Teams, die in den Häusern angesiedelt sind, werden gefragt, wie wollt ihr es haben? Also Sie sehen sofort, wenn Sie in das IT-Gebäude im Prinzip kommen, das ist eher so Comic-Raum haben wir da und Spacey. Und bei uns in People Experience haben wir dann eher auch die Etage mit dem Leuchtturm an der Wand und eher Berge und ein bisschen ruhig. Also die Teams werden beteiligt, wie sollen die Räume gestaltet werden. Und es ist vom Prinzip her alles offen. Sie haben je nachdem, wie es von der Architektur her geht, haben Sie auch größere Büroflächen, wo dann eben auch 5 oder 6 oder 7 Leute, da das Stichwort Schallschutz, also sind Sie gut beraten, wenn Sie immer auch schauen, wie kann ich die neuesten Schallschutztechniken da verwenden. Sie haben aber eben auch dann in einer Homebase die Möglichkeit, Besprechungsräume zu buchen. Sie haben sogenannte Bubbles, wo Sie frei einfach hingehen können und nehmen sich die Bubble und führen ein Zweiergespräch. Sie haben aber auch in jeder Homebase eine Bibliothek, einen stillen Raum, wo eben bewusst auch keine Kameras an den Bildschirmen sind, weil sie da nicht telefonieren sollen. Ja, also der Möglichkeiten, vertrauliche Gespräche zu führen, haben aber trotzdem durch viele Glasfronten eben auch ja eine sehr offene Arbeitsatmosphäre. Und das zieht sich durch alle Hierarchiestufen. Also auch unser CEO hat eine Homebase, aber die ist offen und wenn Sie mögen, können Sie mit Herrn Vollert auch gerne dann einen Vormittag zusammen oder einen ganzen Tag zusammenarbeiten. Also jeder hat quasi nur noch seine Kiste, sein Fach und dann kann er sich seinen Arbeitsplatz frei wählen. Und wir versuchen das auch zu bewerben, also dass die IT-Kollegen halt durchaus auch mal bei PX sitzen oder die Revision sich eben auch durchaus mal hinten in die betriebsrätliche Homebase mit reinsetzt oder wie auch immer man das jetzt machen möchte. Der einzig abgeschiedene Bereich, der tatsächlich noch nur NVAU Light hat, ist wirklich der betriebsärztliche Dienst in Hohlweide, da wir da eben besonders schützenswerte Daten haben und eben auch eine vertrauliche Atmosphäre benötigen. Aber der Rest ist wirklich offen und wenn ich Spaß habe, gehe ich durch unsere Gebäude und schaue, wo ich heute sitzen und arbeiten möchte. Mhm.
Jetzt weiß ich als Berater, ich war ja viele Jahre lang auch in der Beratung und darf manchmal immer noch ein paar Beratungen durchführen, dass diese Konzepte, sei es nur verglaste Büros oder auch offene Büros, häufig für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schwierig waren. Auf der einen Seite auf einer körperlichen, aber vor allem auch auf einer mentalen Ebene. Wie waren bei Ihnen da so die Erfahrungen, beziehungsweise wie viele Leute hatten denn damit Schwierigkeiten und wenn ja, welche?
Also wir haben parallel zu diesen neuen Arbeitswelten eine Konzernbetriebsvereinbarung mit unseren Betriebsräten abgeschlossen zum Thema Work at Home. Also wir haben parallel als Unternehmen dann auch angeboten, dass die Mitarbeitenden im Quartal 2 Tage pro Woche im Schnitt von zu Hause aus arbeiten können. Wir haben auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, also Laptop, Tastatur, und einen separaten Bildschirm, eine Maus noch dazu, damit die Mitarbeitenden das im Bedarfsfall mit nach Hause nehmen können. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die man damit mit einbeziehen sollte. Ich verändere etwas im Büro, und biete zusätzlich eine Möglichkeit, vielleicht diesen Veränderungen auch ein Stück weit zeitlich aus dem Weg zu gehen. Das war, glaube ich, eine wichtige Säule. Und die andere wichtige Säule ist da wirklich, dass sie offen sind. Und das war eben bei uns dieses Change-Team. Das war quasi der Kummerkasten, wo die Mitarbeitenden ihre Sorgen und Nöte eben auch anbringen könnten. Also der eine möchte das Fenster offen haben, der eine möchte es zu. Hier zieht es, nein, es ist zu heiß, es ist zu kalt und so weiter und so weiter. Sie müssen auf diese Bedürfnisse eingehen und sie müssen natürlich als Unternehmen, aber eben auch aus der Vertretung der Arbeitnehmer heraus mit einer Stimme sprechen, sonst verlieren sie zu viele unterwegs. Für die Arbeitsmedizin ist das insofern eine Herausforderung, dass sie ja jetzt nicht, ich sag mal, eine Gefährdungsbeurteilung für einen Büroarbeitsplatz machen, wo sie noch gucken, ob die Tastatur nicht zu laut klappert oder die Beleuchtungsverhältnisse optimal sind, sondern sie müssen sich natürlich auch ein Stück weit mit den Arbeitspsychologen hinsetzen und überlegen, wenn sie in einem Standort, in einem Team oder auch über bundesweit verteilt immer wieder eine gleiche, ich sag jetzt mal, Beschwerde, eine gleiche Sorge, eine gleiche Not bekommen, wie können wir dem begegnen? Und wir haben also als, sag mal, schon so als Puffer, bevor die Mitarbeitenden in ein umgebautes Haus, in ein umgebautes Gebäude einziehen, haben wir dieses Change-Team vorab nochmal losgeschickt, als das noch physisch ging. Später haben wir es dann digital umgetan. Und haben losgeschickt und haben eben auch, ich sag mal, eine kleine Sneak Preview gegeben, ne? So sieht es mal aus, gefällt euch das? Ihr könnt jetzt noch mal was ändern. Wie sieht's aus? Wo gibt's Sorgen? Wo gibt's Nöte? Wo gibt's Probleme? Und damit puffern sie natürlich vieles ab, wenn sie den Mitarbeitenden die Chance einer Mitgestaltung geben. Nichtsdestotrotz haben sie immer wieder Einzelfälle, die sie einfach auch nicht abholen können, die dieses Konzept eben abgrundtief doof finden, um das ganz salopp zu sagen. Und da müssen sie irgendwann auch erkennen, das nützt nichts, dass sie an demjenigen dranbleiben, den bekommen sie nicht mehr. Und wenn sie ihm den Wunsch Arbeitsplatz backen, gestalten, ne? Das haben wir auch. Ja. Aber an sich, wenn sie die psychologische Seite, die technische Seite und eben auch die Infrastruktur bieten, dann gewinnen sie ein Großteil ihrer Mitarbeitenden, die das nach einer Eingewöhnungsphase wirklich gut finden und die das jetzt gerade auch zu Beginn der Pandemie wirklich zu schätzen gewusst haben, ne? Also wir mussten keine Tower nach Hause transportieren, sondern wir haben noch ein paar Bildschirme mehr zur Verfügung gestellt und unsere Mitarbeitenden kannten dieses Konzept schon. Das war natürlich jetzt auch ein sehr positiver Nebeneffekt, den wir da erfahren haben.
Ja. Die psychologische Seite interessiert mich natürlich besonders. Wie begründet man so einen Schritt als Unternehmen? Also ich frage deshalb so blöd, weil in den Medien ja gerade überall diskutiert wird, naja, die Unternehmen sehen darin auch eine Chance, nämlich die Büroflächen zu minimieren. Und vor allem die Kostenreduktion da im Vordergrund stehen. Wie begründet man sowas vor den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, so dass die sagen, oh ja, das ist eine Veränderung, die gehen wir gerne mit.
Ja, wir haben das als kulturellen Wandel insgesamt gesehen. Also wenn Sie zu uns ins Unternehmen kommen, ein freiwilliges Duzen. Ja, also ich hatte meinen ersten Arbeitstag und habe unseren CEO direkt geduzt. Ich komme aus einer sehr hierarchischen Struktur vorher und für mich war das was völlig Neues. Wir haben also einen kompletten Kulturwandel im Unternehmen durchgeführt. Wir sind sicher noch nicht fertig. Und warum? Weil sie, glaube ich, irgendwann auch als Unternehmen überlegen müssen, wie mache ich mich denn attraktiv für die Zukunft? Wir haben viele Mitarbeitende, die über viele Jahre bei uns sind, die bestimmt zufrieden sind und sagen, es ist gut so, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz waren wir als Unternehmen der Meinung, wir müssen auch neue Impulse setzen. Und wenn Sie in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt als Versicherer auch ein Stück weit Arbeitgeber erster Wahl sein wollen, dann glaube ich, müssen Sie auch innovativ sein und müssen vor allen Dingen auch Strukturen, die über Jahrzehnte gut gewesen sind, dann müssen Sie auch mal mutig sein und müssen die aufbrechen. Und das waren so die Treiber fürs Unternehmen zu sagen, gut, wir probieren mal was Neues. Also eine Kostenreduktion bei den ganzen Umbaukosten würde ich bei uns jetzt noch nicht sehen. Das glaube ich, da haben wir sehr viel Geld investieren müssen. Aber wenn Sie heute in die umgebauten Standorte reisen, wir haben jetzt gerade München einen neuen Standort eröffnet, dann sehen Sie trotz Pandemie strahlende Gesichter, die sagen, Mensch, das ist richtig toll geworden und ich fühle mich wohl. Und die Leute kommen gerne ins Büro. Auch wenn natürlich viele sich im Homeoffice jetzt gut eingerichtet haben. Aber die Leute kommen gerne. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie als Arbeitgeber dann auch wieder ein Stück weit auszeichnen. Letztendlich, also ich will da gar nicht groß drum rumreden, wir wollen natürlich auch ein gutes Produkt für den Kunden generieren. Und ich glaube, wenn Mitarbeitende offen im Denken sein dürfen und kreativ im Denken sein dürfen und es eben auch okay ist, sich mal 10 Minuten an der Kaffeemaschine aufzuhalten und übers Wetter oder sonst irgendwas ein Schwätzchen zu halten, dann glaube ich, haben sie ja eben auch andere Arbeitsergebnisse, als wenn jeder morgens früh in sein Büro marschiert, die Tür zufällt und man alles nur über E-Mail oder Ähnliches regelt. Also wir stellen eben auch fest, dass das Cross-Funktionale, dieses Silo-Denken, was wir vorher im Unternehmen hatten, dass wir das natürlich auch durch die Infrastruktur besser aufbrechen können.
Jetzt hört sich das erstmal klasse an und Sie haben immer mal wieder erwähnt, dass es Menschen gab, die Sie verloren haben. Ich nehme an, damit meinen Sie, die sind gegangen, weil Sie gesagt haben, also das meine ich nicht mit. Ja. Können Sie was dazu sagen, welche Mengen Sie als Unternehmen verloren haben? Wie viele Leute sind das?
Also Zahlen könnte ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das müsste ich nachgucken. Ich würde grob schätzen, dass wir 2% unterwegs wirklich verloren haben und dass wir vielleicht insgesamt 5% haben, die einfach die das zwar mitmachen, aber die das nicht mit Begeisterung mitmachen. Okay. Ja, die einfach sagen, gut, das ist jetzt so, ich muss das akzeptieren, die dann aber auch eben den Schritt nicht wagen, zu sagen, so, ich wechsle den Arbeitgeber. Ansonsten, je mehr Häuser sie umgebaut haben und je länger dieses Konzept besteht. Und wie gesagt, da hat uns die Pandemie eben auch ein Stück weit ins Konzept reingespielt. Das war natürlich für unsere Mitarbeitenden großartig. Wir haben im März 2020 95% nach Hause geschickt, die nicht standortgebunden waren. Und die konnten von zu Hause genauso gut weiterarbeiten. Lassen Sie uns nicht über Stuhl und Tisch zu Hause und auch nicht um Kinder und so diskutieren. Aber die konnten im Prinzip ihre Arbeit erstmal weitermachen. Und ich glaube, das hat auch nochmal Schub auf die Räumlichkeiten gegeben und gibt uns jetzt eben auch die Chance, NVO Digital, das ist der zweite Schritt, die zweite Säule, die wir damit verbinden, eben auch weiter zu bespielen. Also digital im Sinne von Microsoft 365 und ähnliche Formate, die sie dann eben einführen. Und das funktioniert ganz gut.
Jetzt, bevor wir über die arbeitsmedizinischen möglichen Risiken sprechen, also ich meine, die Physiotherapiepraxen sind voll, die Psychotherapiepraxen sind voll. Würde mich nochmal interessieren, wenn Sie den Prozess nochmal ganz von vorne beginnen könnten. Nehmen wir an, Sie würden jetzt zu einem anderen Arbeitgeber und da diesen Prozess von vorne nochmal anstoßen. Gibt es etwas, was Sie anders machen würden?
Ja, natürlich lernt man immer dazu. Ich würde wahrscheinlich rein aus der arbeitsmedizinischen Brille noch mehr die Arbeitspsychologen mit einbinden und sagen, bitte können wir nochmal ein Konzept entwickeln, wollen wir nicht nochmal nachschärfen, damit wir wirklich auch alle mitnehmen. Und was wir jetzt eben zum Teil auch sehen, wenn sich nicht nur die Arbeitswelten, sondern eben auch die Arbeitsformen verändern, also agile Arbeitsformen, Tribes, dann würde ich wahrscheinlich auch früher hingehen und würde sagen, bitte können wir für die agilen Teams mit Unterstützung eine vernünftige Gefährdungsbeurteilung machen, weil dafür fehlt mir als Arbeitsmediziner zum Beispiel eben auch die Kompetenz, um manche Arbeitsweisen zu verstehen und um zu verstehen, warum ein Scrum Master so, am besten nur ein Team führt und nicht noch zwei, drei und fünf parallel. Da muss man tiefer einsteigen. Und da würde ich mit dem Wissen von heute etwas früher mehr Intensität reinlegen. So will ich es mal sagen.
Ja, interessant. Hat sich denn Ihre Arbeit als Arbeitsmedizinerin verändert dadurch?
Ja, hat sie. Sie machen ja sonst, ist, glaube ich, eine Bewertung von einem Büroarbeitsplatz für den Arbeitsmediziner an sich jetzt nicht so spannend. Also ist sicher in einem produzierenden Unternehmen oder ich habe vorher Stahlverarbeitung und so weiter, ja. Da haben sie ganz andere Herausforderungen. Ja. Da gehen sie hin, da qualmt es, da stinkt es, haben sie eine ganz andere Grundhaltung. Mhm. Die Gefährdungen in diesen Arbeitswelten, jetzt rede ich nicht davon, ob ich mich beim Kickerspielen verletzen kann, sondern diese Gefährdungen sind einfach eine ganz andere, weil natürlich auch diese Freiheiten, die da geboten werden, diese Anforderungen, strukturiere dich selber, du hast hier eine Aufgabe, wo du die erledigst, ist für uns nicht so relevant. Das kannst du auch gerne in deinem Ferienhäuschen auf Sylt oder sonst wo machen, aber bekomm deine Arbeit erledigt. Das ist eine andere Anforderung an die Mitarbeitenden, ist vor allen Dingen auch eine ganz andere Anforderung an die Führungskräfte. Und das hat meine Arbeit als Arbeitsmediziner insofern verändert, dass ich viel größeren Beratungsanteil eben auch habe. Ich sage, wir müssen andere Konzepte für Führungskräfte bauen, wir müssen andere Schulungskonzepte bauen, wir müssen hybride Arbeitsformen schulen. Die Leute müssen wissen, was heißt das denn, wenn die Hälfte meines Teams jetzt im Work at Home sitzen und die andere Hälfte sitzt hier schön im Besprechungsraum? Wie kriege ich die zusammen? Wie halte ich die zusammen? Und das hätte ich in meiner vorherigen Tätigkeit als Arbeitsmediziner nicht so sehr in meinen Aufgabenbereich gesehen. Aber durch die Struktur, die wir auch haben, ich habe die Arbeitssicherheit, die Arbeitsmedizin und eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement mit all seinen Facetten bei mir im Bereich. Da haben sie natürlich eine wunderbare Synergie, die sie nutzen können. Und da müssen sie eben auch entsprechend das bespielen. Und da ist schon eine etwas andere Herausforderung drin, als, ich sag mal, wenn ich meinen Stahlbearbeiter besuche.
Ja, das hört sich so an, als ob sie eher fast schon so eine Mittlerrolle haben zwischen Organisation und Mitarbeitern. Und da die kulturschaffenden Konzepte wie Führung, Umgang mit Mitarbeitern, diese hybriden Arbeitskonzepte oder Arbeitsformen, dass Sie da eher so eine Art Mittlerrolle haben. Habe ich das so richtig verstanden?
Sie nehmen eine Mittlerrolle ein und was Sie bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen, Sie müssen natürlich auch immer schauen, wie habe ich meine leistungsgeminderten Mitarbeitenden, die ich eben auch in dieses Konzept einbauen muss, wie schaffe ich Gerechtigkeit? Ich brauche meinen festen Arbeitsplatz, brauche ich den wirklich oder ist es gar nicht so, dass ich den brauche? Also es treibt auch manchmal Stilblüten. Sie sind in der Rolle, in der ich mich befinde, eher so die Spinne, die da im Netze sitzt und eben die verschiedenen Eckpunkte mit bedienen muss. Das können Sie sicher nicht alleine und auch nicht aus der Fachlichkeit als Arbeitsmediziner heraus, aber Sie sind eben schon für alle der Berater und der Hinweisgeber. Und wenn Sie es selber nicht wissen, müssen Sie zumindest wissen, wo Sie nachgucken können oder Empfehlungen weitergeben können. Ne? Also wir arbeiten auch durchaus mit unserer Berufsgenossenschaft da sehr eng zusammen, weil eben manche Sachen wissen wir auch nicht. Ne? Stichwort agile Teams.
Ja. Jetzt kriegen wir natürlich mit, dass es sehr viele unterschiedliche Organisationen gibt. Und ich bin ganz froh, dass heute ein paar zugegen sind, die sich auch sehr stark unterscheiden. Glauben Sie denn, dass das weiter dass sich das weiter verbreiten wird in einen Großteil von Unternehmen? Glauben Sie, dass das auf dem Vormarsch ist oder ist es vielleicht so eine Art Mode?
Also ich glaube nicht, dass wir da eine Modeerscheinung haben. In der Pandemiephase haben wir jetzt gelernt, dass diese neuen Arbeitsformen und diese mobilen Arbeitsformen, so will ich es jetzt mal nennen, nicht der richtige Fachbegriff dafür, aber die Möglichkeit eben auch von unterwegs etwas zu erledigen oder von zu Hause, das ist etwas ganz Wichtiges. Und das haben die Menschen auch jetzt zu schätzen gelernt. Also ob jetzt der Hund angeschafft worden ist oder die Kinderbetreuung umgestaltet worden ist, sei mal noch alles dahingestellt, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Zusätzlich ist es so, dass wir erleben, dass sie Mitarbeitende nicht zwingend über die Besoldung oder die Bezahlung generieren, sondern sie müssen auch eine gewisse Flexibilität anbieten heute. Und die können sie viel einfacher anbieten, wenn sie die Infrastruktur im Unternehmen dafür haben. Und zwar rein von den Räumlichkeiten her, aber eben auch von den technischen Voraussetzungen her. Und wenn sie eben auch diese Kultur leben. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn sie das einmal umgesetzt haben, so wie das jetzt bei uns im Unternehmen ist, dann sind viele Dinge wesentlich einfacher umsetzbar. Ein Konzern hat ja immer auch eine gewisse Größe. Also ist vielleicht vergleichbar mit einem Tanker. Sie brauchen ja etwas länger, um den, haben wir ja jetzt noch im Suezkanal gesehen, um den wieder in die richtige Bahn zu bringen. Sie schaffen es aber, mit dieser Art zu arbeiten, sicher einfacher und geben ihrem Unternehmen eine gewisse, ja, Wendigkeit, so will ich mal sagen. Und das ist, glaube ich, etwas, dem können wir uns alle über kurz oder lang nicht verwehren. Ob das dann genauso funktioniert, wie wir das jetzt umgesetzt haben, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass diese neuen Arbeitsformen, jedes Unternehmen muss separat hinschauen. Das funktioniert sicher auch nicht für jeden Bereich. Also Sie können Ihren Stahl nicht zu Hause kochen. Aber ich glaube, dass diese neuen Formen auch im Kopf durchaus zu Erfolg führen können.
Es wäre meine nächste Frage. Es sind einige Kollegen aus produzierenden Unternehmen. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass man den Stahl zu Hause kocht. Aber es gibt da durchaus produzierende Unternehmen, die sind teilweise oder stellenweise auch schon voll automatisiert. Wie ist es von Ihrer Einschätzung her? Glauben Sie, dass diese Welle, dass Flexibilität als Währung angeboten wird, ebenfalls in der Produktion ankommt, beziehungsweise vielleicht schon angekommen ist?
Ja, das glaube ich ganz fest. Wir haben vor, das ist jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Jahre her, da bin ich in einem Automobilhersteller in der Produktion unterwegs gewesen, einfach nur um mal zu schauen, da stand die Tischtennisplatte, obwohl das Band da lief, ne? Und da ging es schon los mit, wir splitten die Teams so, dass eben auch zwischendurch mal nicht nur die Biopause erfolgen kann, sondern eben auch mal ein bisschen Ablenkung. Was hat es bewirkt? Mitarbeitende haben sich plötzlich mitgenommen gefühlt. Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung, die sie da geben. Und in dem Moment, wo ich Mitarbeitenden eine Form der Wertschätzung gebe, lassen die mich auch teilweise an ihren Gedanken teilhaben, ja, an ihren Ideen, an ihren Verbesserungsvorschlägen. Ich muss dafür nicht erst zum Briefkasten für die Verbesserungsvorschläge laufen, sondern ich teile mich mal mit. Offenes Mindset, würde man heute wahrscheinlich sagen. So. Und damit haben Sie natürlich, wenn Sie die Menschen befragen, die das machen, die das den ganzen Tag fachlich fundiert irgendwie durchführen und Sie nehmen die mit auf so eine Transformation, dann haben Sie eine riesengroße Chance, auch an den Stellen, wo Sie es eben nicht wie wir in Bürowelten umbauen können. Sie können innovative Arbeitswelten schaffen und die passen Sie so an, dass Menschen sich da wohlfühlen und dass Arbeit vielleicht auch nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, der Zweck ist, um Geld zu verdienen, sondern dass Arbeit vielleicht auch ein Stück weit Spaß macht und dass man das macht, weil man das gerne tut. Und dann haben Sie natürlich auch eine andere Art der Qualität in der Arbeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundgedanke. Da muss nur halt jeder in seinem Unternehmen nochmal separat hinschauen, wie können wir das bewerkstelligen, dass Mitarbeitende eben zur Arbeit kommen. Und zwar deswegen, weil sie das gerne tun und nicht, weil sie das tun müssen. Mhm. Und wenn man das ein Stück weit schafft, glaube ich, dann könnte es gut funktionieren.
Bevor ich mal eine letzte Frage an Sie stelle. Wir diskutieren ja intern auch diese Themen hoch und runter. Ich persönlich sehe das, man kann überall zwei Medaillen entdecken. Es gibt so eine Art Flexibilisierung, es gibt aber auch eine Art Entgrenzung, die für Einzelpersonen schwierig ist, sei es das Duzen mit dem Geschäftsführer. Da geht man, dann lässt man Distanzen fallen. Das kann auch, wie soll ich sagen, den falschen Eindruck vermitteln. Mhm. Gleichzeitig haben auch viele Menschen Schwierigkeiten, mit der neuen Selbststeuerung umzugehen. Die können sich eben sehr schlecht selbst steuern. Sei es, dass sie ihre Arbeit zu Hause nicht mehr selbst strukturieren können. Sei es, dass die Arbeit auch entgrenzt in den späten Abend hinein und dass es dann zu Erschöpfungssyndromen kommt oder Ähnliches. Mich würde als letzte Frage nochmal interessieren, sind Sie persönlich, also Sie als Frau Rohnbücher, denn von dem Konzept überzeugt oder ist es so, dass Sie sagen, ja, ich bin überzeugt, aber es sind zwei Seelen in meiner Brust, ich sehe auch bestimmte Aspekte kritisch. Wie ist es für Sie persönlich?
Ganz ehrlich, Herr Konrad, ich habe wirklich das Privileg, dass ich jeden Tag das tun darf, was mir extrem viel Spaß macht. Und das liegt sicher auch an den Umgebungsumständen. Ich habe am Anfang mich wirklich schwer getan, gerade das Duzen mit völlig fremden Leuten, wenn sie dann überlegen in einem Arztgespräch, dass du, oh, das fühlt sich alles irgendwie komisch an. Das hat ein bisschen gedauert. Das hat auch viel Gesprächsbedarf bei mir hervorgerufen. Ich gesagt habe, kann mir das nochmal einer erklären, wo uns das jetzt weiterbringen soll. Aber in dem Moment, wo ich für mich ganz persönlich verstanden habe, warum wir das tun, in dem Moment hat es mir wirklich ganz viel Freude gemacht. Und ich genieße das, also in der Pandemie jetzt nicht so ausführlich, aber wenn ich bei uns in Hohlweide vor Ort bin und ich finde die Zeit und schleiche durch die Bürogebäude und schaue einfach nur mal rein und jemand kommt und sagt, hey Petra, hast du Bock auf ein Kicker-Turnier? Und ich sage, ja, ich wollte noch schnell was mit dir besprechen, komm, das können wir doch auch beim Kickern. Und sie können plötzlich Themen schnell und schlank durch die Tür bringen, einfach nur, weil sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und gleichzeitig haben sie noch eine Anregung. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich sehe, dass wir manche Mitarbeitende einfach nicht mitnehmen können. Das müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptieren. Aber mir macht es extrem viel Spaß, weil ich eben auch sehe, dass wir Möglichkeiten als Unternehmen schaffen, die es sonst eben nicht gibt. Und wir versuchen natürlich auch diese Freiheiten und dieses Strukturieren und all das mit viel intensiver Schulung mitzugeben. Aber mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich bin völlig davon überzeugt und ich freue mich, wie wir das weiterentwickeln. Weil es einfach schön ist. So.
Also, Frau Unbücher, vielen Dank, beziehungsweise gerne. In Ihrer Sprache Petra, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und vielen Dank für die geteilten Erfahrungen. Ich fand es extrem interessant. Ich könnte jetzt noch weiter Fragen stellen. Die Zeit ist leider schon vorbei. Es geht immer ruckzuck.